Dinger ging, Norbert Hörster blieb. Wenn über neofaschistische, neurechte oder reaktionäre Debatten gesprochen wird, dürfen wir nicht vergessen, dass ein zentraler Aspekt des NS-Diskurses heute immer noch lebendig ist. Der Aspekt, der in gefährlicher Nähe zum Menschenbild der Nazis steht und der sich mit dem Wert des Menschen befasst. Aus der NS-Ideologie kennen wir die Aufteilung in wertes und unwertes Leben, die Hunderttausenden von behinderten Kindern, Psychiatriepatienten, schließlich auch alten, armen und zu sogenannten asozialen Gemachten das Leben kostete. Dass diese Debatte nicht ad acta gelegt worden ist, zeigt der Kongress, der vom 1. bis 5. Mai in Heidelberg durchgeführt wurde. Unter dem Titel Science Fiction, Fundamentalismus und Beliebigkeit in Wissenschaft und Therapie wurden Statements für eine neue Euthanasiedebatte zusammengetragen. Just heute, wo Regierung und Kapital wieder zentral von oben angreifen und sich für eine Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben stark machen, wurde dort wieder der Wert des menschlichen Lebens diskutiert. Peter Singer, australischer Philosoph und Wortführer dieser neurechten Schule, erreichte dabei solch traurige Berühmtheit, dass er angesichts des Protestes bundesdeutscher betroffenen Gruppen ausgeladen werden musste. Andere, wie der Mainzer Rechtsphilosoph Norbert Hörster, blieben und riefen die Kritikerin dieses Kongresses auf den Plan. Christian Winter vom Forum gegen die neue Euthanasiedebatte erläutert im folgenden Telefoninterview, warum.
Gerade am Beispiel Hörster, es wird eins klar, dass die ganze Diskussion um Singer, wie soll man sagen, so einen Freiraum geschaffen hat für andere Bioethiker, die ihre Thesen munter weiterverbreitet haben, gerade in Deutschland, ohne dass sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. An Hörster lässt sich das ganz deutlich zeigen. Er vertritt ähnlich wie Singer die These, dass man erstmal das von ihm sogenannte Tötungstabu brechen muss. Das heißt, man muss die Tötung von Menschen freigeben. In welchen Fällen? Er geht da einmal davon aus, dass dies bei Säuglingen geschehen soll, bis zur 28. Schwangerschaftswoche, falls diese nicht ohne Hilfe lebensfähig sein sollten. Also wenn sie mit Hilfe lebensfähig sein sollten, als Brutkasten, dann auch Frühgeburten über die 28. Woche. Und warum tut er dies? Ganz einfach, weil Frühgeburten sind relativ teuer. Das ist eine Sache, die die Bioethiker immer auszeichnet, dass sie Maßnahmen immer in Nutzen-Kosten-Rechnung stellen. Dann des Weiteren tritt er aber für Sterbehilfe bei Säuglingen ein. Das heißt, wenn der Arzt der Meinung ist, dass es im Interesse eines Säuglings liegt, sein Leben zu beenden, weil er angeblich so viel leidet, dann kann er dies auch tun. Eine Besonderheit heißt, das besteht darin, dass er dies gegen den Willen der Eltern auch durchsetzen will. Das heißt, wenn ein Arzt der Meinung ist, dass das Leben eines Säuglings aufgrund seines Zustands beendet werden soll, und die Eltern sich dagegen wehren, kann den Eltern nach der Theorie Hörsters die Vormundschaft entzogen werden, sodass der Arzt gegen den Willen der Eltern die Tötungsaktion durchführt.
Diese Thesen zur Tötung von Embryonen bis in den 7. Monat hinein und von Neugeborenen stellt Kritiker Winter in den ökonomischen Diskussionszusammenhang, ohne die die Thesen vom Philosoph Hörster nicht richtig eingeordnet werden können.
Zum einen spricht er von Wertigkeit von Menschenleben. Wertigkeit von Menschenleben, und es äußert sich dann darin, dass er zum einen sagt, jeder Mensch hat sowohl eine Eigenwert als auch einen Fremdwert. Und er sagt, es gibt nun mal Menschen in der Gesellschaft, die einen anderen Eigenwert, einen anderen Fremdwert haben oder einen niedrigeren Eigenwert und Fremdwert als andere Menschen in dieser Gesellschaft. Explizit nennt er da vor allem Menschen mit schweren Behinderungen, wobei er nie sagt, welche Behinderungen er damit meint. Das ist dann auch nicht weiter verwunderlich, dass Hörster zum Beispiel Abtreibungen mit einer medizinischen Indikation sehr stark begrüßt und sagt, also wenn eine Frau ihr Kind abtreibt, weil es behindert ist, dann sollte man das nicht tadeln, sondern eher befürworten, weil der Gesellschaft ja dadurch einen großen Dienst geleistet wird.
Christian, jetzt ist ja diese Debatte eigentlich gar nicht neu. Also menschliches Wesen in ökonomische Kategorien einzuordnen, Wert und Unwert des Lebens. Diese Debatte ist schon vor, sage ich jetzt mal, 70, 80 Jahren geführt worden. Heute wird euch vorgeworfen, weil ihr diese weil ihr diese Debatte so nicht mehr führen wollt. Ihr würdet euch der Meinungsfreiheit entgegenstellen. Ihr würdet eine Zensur fahren, wie sie 33 wird hier mal als Beispiel angeführt, schon mal zu totalitären Verhältnissen geführt hat. Wie setzt ihr euch zu dieser Kritik ins Verhältnis?
Das ist eigentlich für mich eine ganz arge Unterstellung und eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass die Vertreter dieser Thesen gar keine Argumente haben. Der andere Punkt ist der, es wird ja so getan, als würde praktisch eine Nichtdiskussion dieser Thesen von unwerten Leben praktisch gerade die Gefahr für Behinderte darstellen. Und einer der Veranstalter dieses Kongresses hat auch gesagt, sie hätten einen großen Dienst für Behinderte getan, dadurch, dass die Thematik enttabuisiert wurde und dass über Behinderte gesprochen wurde. Das stimmt so nicht. Man kann da eine Parallele in der Geschichte sehen. Und zwar ist es so, die ganze Diskussion über unwertes Leben wurde ja nicht tabuisiert. Nie und nimmer. 1920 ist zum Beispiel ein Buch erschienen, das grundlegend war in dieser gesamten Debatte von Binding und Hoche. Und die haben ein Buch geschrieben, das heißt Von der Freigabe unwerten Lebens. Das ist recht schmal, aber recht eindeutig in der Aussage. Und dieses Buch war der Grundstein dafür, für eine langanhaltende Diskussion, die sich über Jahre immer wieder hinwegzog. Und es war vor allem, Ernst Lee spricht von dem Drehbuch, es war das Drehbuch für die spätere Euthanasie. Und deswegen wehren wir uns dagegen, weil wir haben ein eindeutiges Beispiel dafür, dass das schon mal zu einem Machtmissbrauch und zu einer Tötung und Vernichtung von Menschen geführt hat. Und wir brauchen uns da nicht vorzuwerfen zu lassen, dass wir selbst dem Faschismus praktisch Vorschub leisten würden. Ich denke, eher umgekehrt ist der Fall.
Jetzt haben die Organisatoren dieses Kongresses behauptet, die Debatte wäre notwendig, weil im Alltagsgespräch in den Kliniken sowieso an allen Ecken und Enden über die Frage Sterbehilfe, Euthanasie diskutiert wird. Und deshalb sei es wichtig, hierfür ein wissenschaftliches Podium zu schaffen und diese Debatte endlich zu versachlichen. Was haltet ihr von dieser Vorhaltung?
Zum einen muss man sagen, dass ich den Eindruck habe, dass hier ein Problem vergrößert wird. Es ist mit Sicherheit so, dass es immer wieder Fälle im medizinischen Bereich gibt, wo es um Leben und Sterben geht. Das ist der eine Punkt. Allerdings ist es nicht so, dass jetzt jeder Arzt mit diesen Fällen konfrontiert wird. Das ist vor allem ein Problembereich auf der Intensivstation. Das muss man zum einen sehen. Zum anderen ist mir aufgefallen, dass mit viel zu hohen Zahlen gearbeitet wird, um dieses Problem zu systematisieren. Ich möchte nicht verneinen und auch nicht das Problem an sich aus der Welt reden, dass es für Ärzte durchaus problematisch ist, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube nicht, dass der Gesellschaft geholfen ist, wenn man das in einem großen, breiten Rahmen rechtlich legalisiert. Das wird nur zum Machtmissbrauch führen. Und von daher denke ich mir, ist es mit Sicherheit nicht der richtige Weg, mit diesem Problem umzugehen.
Christian Peter Singer ist in Heidelberg ausgeladen worden. Nichtsdestotrotz konnte er am Freitag, den 3. in Erlangen sprechen. Hast du mitbekommen, was in Erlangen passiert ist und wie Peter Singer hier weiterhin in der BRD auf welche Gegenreaktionen er trifft?
Also es gab Protestaktionen gegen Singer. Man konnte praktisch, wie mir berichtet wurde, so in dem Raum zwei Gruppen feststellen. Zum einen eben Gegner, die klargemacht haben, dass solche revisionistischen Thesen über Tötung von Menschen, über Tötung von Behinderten nicht verbreitet werden dürfen. Dann die übliche Gegenseite, die das Argument der Meinungsfreiheit in den Raum gestellt hat. Wobei man hier vielleicht auch noch erwähnen sollte, dass es bei der ganzen Diskussion nicht nur um Singer geht. Singer ist ein Symbol, ein Hauptvertreter für diesen Thesen. Allerdings, wie schon erwähnt, gibt es in Deutschland sehr, sehr viele Vertreter davon, die auch in verschiedenen gesellschaftlichen Diskussionen ihre Thesen durchdrücken. Eine Diskussion ist zum Beispiel das Abschalten von Wachkoma-Patienten oder wie es in der Bioethik-Konvention des Europarates, die noch nicht ratifiziert wurde, festgestellt wurde oder gefordert wurde, dass man an geistig gestörten Personen medizinische Experimente machen kann oder zum Beispiel auch die Förderung an demenzkranken Patienten, zum Beispiel Alzheimer-Patienten, medizinische Experimente machen zu können. Hier sieht man ganz einfach und ganz deutlich, die Brutalität, mit der sich diese Diskussion in den medizinischen Bereich durchsetzt. Ein anderer Bereich, wo sich diese Sache durchsetzt, wo man sie vielleicht auf den ersten Blick gar nicht vermutet, ist in dem Lebensraum der Behinderten selbst, nämlich der Pflegeversicherung und der Pflegegestaltung. Wenn man zum einen schaut, dass im BSAG jetzt der 3a ratifiziert werden soll, der Zwangseinweisungen in Heime zur Folge haben soll, wenn die Pflege für einen Behinderten, die ambulante Pflege angeblich zu teuer wird, dann sieht man ganz deutlich, wohin ein Nutzen-Kosten-Rechnen führt. Nämlich dahin, dass nicht nur Lebensrecht, sondern auch Lebensgestaltung der Behinderten eingeschränkt wird und zerstört wird.
Ja, Christian, ich danke dir für dieses Interview und hoffe, dass ihr in eurer Arbeit einerseits den Boden findet, wo Menschen euren Argumenten folgen und sich dann andererseits auch engagiert und couragiert mit den Vertretern solcher neurechten Positionen auseinandersetzen.